Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Endoskopierende, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, ich darf Sie erneut begrüßen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Good Morning Endoscopy. Wir sind inzwischen bei Folge 85 angekommen und wir werden heute reden über Mindestfallzahlen, bald auch für die endoskopische Intervention. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern. Ich hatte schon das Thema etwas angesprochen in meinem Weihnachts-Special und jetzt habe ich hierfür einen Gast gewinnen können, der uns hier ein bisschen mehr Informationen geben kann. Und den Gast, den ich hier ganz, ganz herzlich begrüßen darf, das ist Bruno Neu. Bruno, hallo, grüß dich.
Hallo Alex.
Ja, er hat sich mit diesem Thema ganz speziell beschäftigt, hat hier auch Personen kontaktiert und ich glaube, er kann uns hier einiges dazu erzählen. Aber Bruno, bevor wir weiter in die Materie einsteigen, vielleicht erzählst uns doch mal so ein bisschen was, wer du eigentlich bist, wo du herkommst und warum dich dieses Thema so beschäftigt.
Ja, Alex, erstmal vielen Dank für die Einladung und dass du einen Podcast diesem Thema widmest. Ganz kurz zu meiner Person. Ich habe also in München, Hamburg und Berlin studiert, bin dann nach München zurückgekommen, war 1,5 Jahre am Deutschen Herzzentrum und dann 20 Jahre am Klinikum Rechts der Isar. Da haben wir uns ja kennengelernt.
Richtig, ja.
Und Professor Glasen und die ganze Oberarzt-Crew, da hat da irgendwie das Feuer der Endoskopie bei uns entfacht. Und deswegen hat mich das natürlich begeistert. Ich habe dann noch den Intensivmediziner gemacht, den Endokrinologen und war dann die letzten 6 Jahre leitender Oberarzt unter Professor Roland Schmidt.
Und bis jetzt?
Und jetzt dann seit 2016 bin ich jetzt Chefarzt an einem kleinen Versorgungskrankenhaus in Landshut-Achdorf.
Ja.
Wo wir im Prinzip eigentlich gerade von der gastroenterologischen Seite alles anbieten dürfen. Und ich hatte damals sehr, sehr viel Glück. Die Geschäftsführerin ist auf mich zugekommen und wollte mich unbedingt haben und warb mich mit den Worten: Herr Neu, ich schaffe Arbeitsbedingungen, damit Sie wirklich gut arbeiten können. Das ist meine Aufgabe als Geschäftsführerin.
Das hört sich ja schon mal ganz gut an. Aber jetzt ist es ja trotzdem so und vielleicht hast du dich ja auch deswegen auch mit dem Thema beschäftigt. Es wird ja momentan viel gesprochen über die Krankenhausreformen, über Mindestmengen, deswegen sind wir ja auch hier und natürlich auch über das Klinikum Sterben. Und ist vielleicht der Grund, dass du dich jetzt damit so beschäftigst hast, ist auch da so ein bisschen auch mit die Sorge, dass du einfach auch wissen möchtest, was jetzt eigentlich konkret passieren wird?
Ja, jetzt auch, aber in Wirklichkeit bin ich eigentlich dazu gekommen über die Weiterbildung.
Also
ich hatte das Problem, dass ich 2 Jahre keinen leitenden Oberarzt hatte. Mhm. Die Stelle war vakant und hatte auch ganz, ganz wenig Bewerbungen. Und ich dachte mir, irgendwas kann in der Weiterbildung Gastroenterologie bei uns in Deutschland nicht stimmen, wenn sich eigentlich auf so eine attraktive Stelle, ich glaube schon, dass sie attraktiv ist, sich überhaupt niemand bewirbt oder in dieser Zeit eben halt niemand beworben hat. Ich habe jetzt Gott sei Dank einen sehr, sehr, sehr guten leitenden Oberarzt, der sehr gut endoskopieren kann, aber in dieser Zeit nicht. Und deswegen dachte ich eigentlich, naja, vielleicht wenn man Mindestmengen einführt, dann wird es mit der Gastroenterologie eben halt noch schlechter, weil dann so mittelgroße Häuser wie wir vielleicht darunter leiden. Aber ich mittlerweile, mehr ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, denke ich, dass es sogar wahrscheinlich besser wäre, wenn wir uns konzentrieren würden.
Mhm.
Ja, wir haben ungefähr 800 Krankenhäuser, die ERZ-pieren als Beispiel, das ist ja die Kernkompetenz der Gastroenterologie, und haben aber im Endeffekt nur die Hälfte an Gastroenterologien, die das durchführen. Das heißt, sehr, sehr viele von diesen Untersuchungen werden eben halt außerhalb der Gastroenterologie durchgeführt.
Also das heißt, da sind wir schon eigentlich fast beim Kernthema. Das heißt, es gibt ja, glaube ich, in Deutschland immer noch so um die 2000 Kliniken und jetzt hören wir so um die 1000 machen ERCPs. Und wenn man das jetzt natürlich hochrechnet, also das sind zum einen dann wahrscheinlich keine Gastroenterologen, wie du schon sagst, und das sind wahrscheinlich dann aber auch Kliniken, die sicherlich jetzt nicht viele ERCPs machen. Jetzt kann man natürlich sagen, Mindestmengen, ja, was soll das überhaupt? Es geht doch hauptsächlich darum, wie der Patient eigentlich versorgt ist, oder? Ob es gut ist oder ob er sozusagen eine gute Qualität hat in der Versorgung. Auf der anderen Seite sehen wir, dass das in der Chirurgie ja schon seit längerem ein Thema ist. Warum ist es in der Chirurgie schon seit längerem ein Thema und warum kann es denn jetzt auch für uns ein Thema werden?
Für die Chirurgen ist es seit 2004 ein Thema. Ich meine, der Gesetzgeber hat den
Seit 2004 ist das schon.
Seit 2004 hat den GBA, den gemeinsamen Bundesausschuss, damit eben halt beauftragt, Gruppen zu bilden, wo eben halt praktisch so eine Mindestmenge Sinn machen kann. Das sind natürlich vor allen Dingen Hochrisiko Eingriffe und eben halt sehr teure Eingriffe. Mhm. Da waren natürlich jetzt die ERCP oder endoskopische Eingriffe nicht gleich im Fokus. Ich kann vorwegnehmen, sind sie heute auch nicht. Ich habe ja beim GBE nachgeforscht. Also die haben jetzt nicht vor, in der Endoskopie die Mindestmengen einzuführen.
Warum nicht? Weil Sie denken, das ist irrelevant oder weil Sie sagen, das ist, die Qualität ist so gut, dass es nicht notwendig ist? Oder
ja, weil Sie es, glaube ich, auch gar nicht auf dem Schirm haben. Sie haben schon gesagt, also wenn sich jetzt die Fachgruppe, die DGVS, an Sie wenden würde, dann würden Sie dieses Thema prüfen.
Ja.
Der GBE führt jetzt nicht einfach so auf Lust und Laune einfach irgendwelche Mindestmengen ein, sondern da ist schon eine wissenschaftliche Evidenz dahinter. Das heißt, der prüft, ist eben halt ein Zusammenhang zwischen der Menge der durchgeführten Untersuchungen und der Qualität des Ergebnisses und eben halt praktisch umgekehrt proportional eben halt praktisch den Komplikationen. Es gibt Daten aus dem schwedischen Register, Es gibt Beta-Analysen und Reviews, die eigentlich sehr gut zeigen, sowohl für den Untersucher, was sehr interessant ist, als auch fürs Zentrum, dass eben halt die Fallhöhe eben halt mit einer positiven Ergebnisqualität korreliert. Das ist für die Untersucher, kann das eben halt auch umgekehrt dann mit einer niedrigeren Komplikationsrate gezeigt werden. Interessanterweise ist es für die Zentren nicht nachweisbar, dass die Komplikationen geringer sind. Das mag wohl daran liegen, dass die natürlich schwerere Fälle zugewiesen kriegen, wo vielleicht dann die Komplikationsrate nicht so eindeutig runtergeht.
Also die Zentren, die mehr machen jetzt schon sozusagen.
Mehr machen, genau. Aber ich denke auch, dass natürlich in den Zentren mehr Untersucher sind und dadurch wird eben halt dann wahrscheinlich das etwas verschwimmen. Also es lässt sich nicht so eindeutig nachweisen wie pro Untersucher.
Bevor wir da vielleicht nochmal eingehen, Untersucher und Zentren, vielleicht auch nochmal für alle unsere Zuhörer, was ist eigentlich GBA, dass man das nochmal kurz erklärt?
Genau, da musste ich mich auch erst schlau machen, was ist eigentlich der GBA? Ja. Man kriegt ja vielleicht gerade noch die Abkürzung hin, der gemeinsame Bundesausschuss.
Ja,
der gemeinsame Bundesausschuss ist für uns Mediziner schon eine wichtige Behörde. Also der ist praktisch zwar formell dem Bundesgesundheitsminister unterstellt, der prüft aber nur, was der GBA macht, formal, aber nicht inhaltlich. Das heißt, der GBA macht sehr wichtige Dinge eben halt, wie er die Mindestmengen eben halt festlegt. Aber er macht eben halt dann zum Beispiel auch die Indikation und eben halt dann auch die Finanzierung. Sitzen ja im GBA, sitzen ja die gesetzlichen Krankenversicherungen drin oder der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung. So neue Verfahren wie zum Beispiel die Videokapselendoskopie. Das ist jetzt zum Beispiel eben halt vom GBA dann eben halt beschieden worden, dass die gezahlt wird und die Einsatzgebiete eben halt für die gastrointestinale Blutung. Und jetzt eine ganz neue Herausgabe vom GBA war zum Beispiel, dass jetzt für die Frauen auch die Vorsorgekoloskopie ab 50 Jahren.
Ganz frisch jetzt.
Das ist jetzt die neueste.
Das ist ja auch schon mal ganz spannend. Letztendlich, wir reden ja da immer viel über Politik und wir reden über Lauterbach und dann reden wir über die einzelnen Minister der Länder, die gegeneinander arbeiten. Aber so wie ich dich jetzt verstehe, das die entscheidende Kommission ist dann dieser GBA letztendlich. Ist das richtig?
Genau, oder? Also dafür, dass das jetzt für die eben halt praktisch dann eben halt die Arzneimittel, dann den Festbetrag der Arzneimittel, das ist der GBA. Was natürlich jetzt eben halt neu ist, ist natürlich jetzt dieses Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, das geht im Moment nicht vom GBA aus, sondern das geht wirklich vom Bundesgesundheitsminister und den Nachgeordneten.
Das ist das sozusagen, was von Lauterbach noch kurz vor Weihnachten noch so beschlossen wurde. Jetzt ist natürlich immer so die Frage, Mindestmengen, Qualität, klar. Aber ganz ehrlich, geht es nicht eigentlich auch noch um was ganz was anderes? Also wir denken, wir sehen ja auch letztendlich, dass Häuser einfach dann nicht mehr finanziert werden können und deswegen wir sagen, wir haben zu viele Häuser, das System hat nicht mehr das Geld, also kurzum, geht's um Qualität? Geht's um Ausbildung? Geht's um Geld? Oder geht's um alles drei?
Ja, im Endeffekt geht's natürlich um alles drei. Da kommen natürlich jetzt mehrere Entwicklungen zusammen. Ja. Also die Entwicklung der Mindestmengen, wie gesagt, geht ja schon seit 2004 bei den Chirurgen. Und die Qualitätssicherung, als Aufgabe des GBAs gibt's ja natürlich auch schon länger. Der hat sich natürlich eins nach dem anderen vorgenommen. Das ist ja ein System, der sich das eben halt vornimmt. Jetzt kommen wir eben halt praktisch, wir Gastroenterologen drauf, dass eben halt vielleicht auch eine Qualitätssicherung in der ERCP folgen sollte.
Ja.
Und parallel läuft natürlich jetzt hier das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, wo es natürlich eher um natürlich eben halt praktisch Abbau der freien Betten ist, Abbau der Krankenhausüberkapazitäten.
Ja.
Und damit eben halt dann natürlich auch die Frage neu gestellt wird, eben halt, wie viel Gastroenterologien brauchen wir in Deutschland noch?
Also wenn ich das so richtig verstehe, heißt das dann mehr oder weniger, dass der GBA beschließt, es muss Mindestmengen geben oder es, um sozusagen einen Schwerpunkt zu etablieren an einem Standort Und dieser Standort kriegt dann letztendlich eine Vorsorgekosten erstattet, also ist finanziell besser ausgestattet, als der das nicht hat. Kann man das so?
Nein, nicht ganz, weil die Aufgabe des GBAs ist die Qualitätssicherung. Dem geht es jetzt gar nicht darum, ob die Kosten gedeckt sind oder ob eben halt praktisch, was der GBA natürlich schon macht, wenn der Mindestmengen festlegt, dann prüft er natürlich, er hat ja zwei Institute, die ihn beraten. Das eine ist das IQIC, das andere ist das IQTIC, also das eine ist das Institut für Qualität und Sicherheit, das andere ist das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz. Dieses letzte Institut prüft dann eben halt, wie ist es, wenn wir jetzt die Mindestmenge so hoch nehmen, wie viele Krankenhäuser sind noch da und ist da noch die Versorgung gewährleistet. Ja? Also zum Beispiel eben halt bei den thoraxchirurgischen Eingriffen, wenn wir die eben halt jetzt auf 75 erhöhen, das heißt mindestens die Mindestmenge auf 75 festlegen, dann verlängert sich die Anfahrtszeit für den Patienten durchschnittlich von 20 auf 31 Minuten.
Was ja eigentlich objektiv gesehen akzeptabel ist, würde ich jetzt mal sagen, aber...
Im Prinzip für so einen Eingriff ist es natürlich akzeptabel. Man muss natürlich dann schon sagen, das ist unterschiedlich. Ob ich jetzt in Nordrhein-Westfalen bin, wo ich eine höhere Dichte habe, oder ob ich jetzt in einem Flächenland wie Bayern bin, da wird sich sicherlich die Anfahrtszeit noch verlängern. Aber es ist ja kein Eingriff. Man wird sowieso eben halt praktisch bei so großen Eingriffen sicher das Krankenhaus raussuchen und sagen, bin ich da gut aufgehoben und gerade ins Nächstbeste gehen.
Jetzt hattest du ja am Anfang gesagt, um nochmal zurückzukommen zum Anfang und unseres Gesprächs, wegen der Weiterbildung bist du draufgekommen. Jetzt versuch mir mal zu erklären, was jetzt ein GBA-Beschluss zu Mindestmengen mit der Weiterbildung zu tun hat.
Ja, das ist natürlich auch ganz schwierig. Das ist auch ein Nachteil bei den Mindestmengen. Da geht der GBA natürlich eben von der Versorgung und Versorgungssicherheit aus, aber nicht von der Weiterbildung der einzelnen Fachbereiche aus. Also die nehmen da keine Rücksicht. Da muss natürlich dann die eigene Fachgesellschaft eben halt dann sagen, aufgepasst hier. Zum Beispiel war das bei den thoraxchirurgischen Eingriffen, haben viele eben halt dann ins Feld geführt, dass wenn jetzt dann eben halt die Mindestmenge bei den thoraxchirurgischen Eingriffen auf 75 angehoben wird, dass von den 328 Krankenhäusern, die das bisher gemacht haben, nur noch 90 eben halt durchführen können. Da sahen viele chirurgische Kollegen ein Problem, dass eben halt die Weiterbildung dann nicht mehr gewährleistet ist. Im Osten zum Beispiel haben wir dann nur noch die Charité als universitäres Haus, die eben halt thoraxchirurgische Eingriffe machen, wo das eben halt dann gewährleistet ist.
Verstehe. Also das heißt, jeder, der sich dann für das Fach interessiert, müsste dann quasi an ein Haus, was gar nicht mehr oder weniger so viele Kolleginnen und Kollegen ausbilden kann, ja, weil geht gar nicht. Spannend, okay. Also das heißt, dann müsste man dann irgendwie versuchen, dass man Verbünde schafft oder dass man nur spezielle Sachen irgendwie jetzt dort oder hier ausbildet oder was gibt's da für Konzepte, dass sich die einzelnen Häuser zusammenschließen, um eine Weiterbildung zu garantieren? Oder?
Ja, das kann man sich sicherlich vorstellen. Ich meine, das werden wir uns wahrscheinlich jetzt auch nach Einführung des Krankenhausverbesserungsversorgungsgesetzes, werden wir ja auch weniger Krankenhäuser werden. Ja, also man geht ja von Berechnungen aus, also wenn es jetzt noch 400 Gastroenterologien sind, nach dem Paper, je nachdem, wo man eben halt dann praktisch die Reduktion prozentual bei 7,5 oder 20% sind, dann haben wir noch 216 oder sogar noch 170 Gastroenterologien. Da werden wir sicherlich auch Verbünde bilden müssen, damit wir die Gastroenterologie eben halt praktisch gewährleisten können. Mhm. Aber das ist meiner Ansicht nach eine Aufgabe der DGVS bei uns, dann sich eben halt dafür einzusetzen, dass wir wissen, wie viele Gastroenterologen bilden wir aus und können wir dieselbe Anzahl dann eben halt auch weiterhin ausbilden. Aber ich denke mal, wenn wir die ERCPs wieder zurück in die Gastroenterologie holen und nicht eben halt praktisch in der breiten Fläche machen lassen, dann würde das wahrscheinlich vielleicht auch die Ausbildung erleichtern, weil wir natürlich dann größere Zentren haben, wo dann zum Beispiel die ERCP, aber dann natürlich auch nachfolgende Untersuchungen wie die Endosonographie, die ja damit verknüpft ist, könnte man dann mehr bündeln und ist weniger eben halt so praktisch in der Breite verstreut.
Jetzt würde mich aber trotzdem nochmal interessieren, wir reden eigentlich jetzt immer über Mindestmengen in der Gastroenterologie und wir reden eigentlich fast immer nur über die ERCP. Jetzt hast du gesagt, gut, die Endosonographie hängt damit zusammen. Aber ich meine, Gastroenterologie ist ja noch viel mehr. Also es geht ja auch um die Qualität der Versorgung unserer Patienten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, um die Qualität unserer Versorgung unserer mit gastrointestinalen Tumoren oder sowas. Wie kann man sich denn das vorstellen? Oder ist jetzt einfach so, dass man sagt, ERCP, das ist jetzt das, womit wir mal anfangen? Oder wo wir denken, das ist, sage ich mal, ein Parameter, an dem man sich orientieren kann? Oder was sind da deine Überlegungen oder Vermutungen?
Ja, das ist natürlich schwierig. Eine Mindestmenge ist ja praktisch nur ein Mittel eben halt der Qualitätssicherung. Wir haben ja andere Mittel auch. Wir wissen das von den Krebszentren. Die Krebszentren haben ja eben halt dadurch, indem die halt praktisch andere Zentren zertifizieren und da die Anforderungen stellen, ja eine hohe Qualität, die ja auch praktisch wissenschaftlich nachweisbar ist. Wir wissen, dass Patienten, die in einem Krebszentrum behandelt werden, in einem zertifizierten, leben länger, haben eine bessere Ergebnisqualität. Ja. Und das ist viel besser, als wenn sie irgendwo in der Wald und Wiese behandelt werden. Ja. Das kann man natürlich auch, ohne jetzt gleich auf Mindestmengen angehen, bei uns in der Gastroenterologie wahrscheinlich auch einführen. Ich denke, wir müssen jetzt erstmal abwarten, was bringt diese neue Reform, wie viel bleiben noch übrig, und da müssen wir, glaube ich, jetzt das schon begleitend von der Fachgesellschaft eben halt mitführen und sagen, da schaut's her, das brauchen wir, und wir brauchen unbedingt Verbünde, dass wir unsere Weiterbildung haben, Hochrechnungen, wie viele Gastroenterologen gibt's überhaupt, wie viele Gastroenterologen brauchen wir noch. Ja. Ja. Und im Rahmen dessen dann eben halt auch schauen, wo werden ERCPs gemacht und in welcher Qualität werden sie durchgeführt.
Und das vielleicht dann auch noch verbinden mit dem, was wir sowieso schon an Daten haben, also sprich, was diese zertifizierten Krebszentren betrifft, dann auch im weitesten Sinne. Und dann muss man mal gucken, ob es vielleicht irgendwann auch mal zertifizierte Zentren für chronisch entzündliche Erkrankungen gibt, ne? Also Morbus Crohn oder Colitis und so weiter. Bruno, jetzt vielleicht nochmal auch jetzt, was deine Rolle betrifft und auch für dich, wie es weitergeht. Jetzt bist du in dem Haus, wie viele Betten habt ihr?
Also wir hatten über 400 Betten und haben jetzt noch so um die 200 Betten.
Also ihr seid wahrscheinlich dann so eines dieser Häuser, die vielleicht so jetzt nur von der Fallzahl her so ein bisschen an der Kippe stehen. Ja? Also gut, das sind natürlich dann noch andere Faktoren. Ja. Wer steht dahinter? Wer stopft das Loch, das Finanzielle? Was sagt denn deine Geschäftsführung, dein Controlling zu dir jetzt in Anbetracht der Entwicklungen, die jetzt 2025 auf uns zukommen werden? Was sagen die denn? Herr Professor Neu, Sie müssen jetzt irgendwie mehr ERCPs machen, weil sonst geht hier gar nichts mehr? Oder was passiert denn da so?
Ja, also ich hatte es eingangs schon erwähnt, ich bin ja Gott sei Dank jetzt bei einem privaten Träger, der mich da vielleicht etwas unter Druck setzt. Das ist natürlich dann auch ein Beispiel dafür, wie Mindestmengen ins Gegenteil verkehrt werden können, indem halt dann die Chefs unter Druck gesetzt werden.
Die sagen, sie müssen jetzt einfach mehr, und dann werden Untersuchungen gemacht, die vielleicht gar nicht indiziert sind.
Oder in der Chirurgie Pankreaskarzinome operiert metastasierten Zustand oder sowas, haben wir alles ja schon erlebt, gibt's ja. Natürlich, das ist bei uns jetzt nicht der Fall, wo wir, also jetzt von der Anzahl der ERCPs haben wir jetzt kein Problem, wir haben weit über 400 ERCPs, also haben wir, glaube ich, auch die Expertise. Wo wir ein Problem haben, ist jetzt mit den Pankreasoperationen, aber das ist dem auch geschuldet, weil wir eben halt praktisch einen Mitbewerber haben, den du auch kennst, den hast du das letzte Mal.
Ja, wir haben ja Land, so das ist ja immer stark vertreten.
Genau. Ja. Aber unsere Lösung ist, dass wir fusionieren. Also wir das
also die beiden Häuser fusionieren sozusagen.
Vom Landkreis und von der Stadt werden fusionieren, das macht nur Sinn so. Also es macht für die Qualität Sinn, es macht natürlich aus ökonomischen Sachen Sinn, wir kommen dann besser über die Mindestmengen, und es ist natürlich, wir brauchen in Landshut einfach ein großes Haus, was eben halt eine gute Versorgung für die Stadt und den Landkreis macht. Ja. Und das ist notwendig, wir sind 70 Kilometer von Regensburg weg, 70 Kilometer von München, da brauchst du einen großen Versorger, und das kann man eben halt mit so kleinteiligen Strukturen nicht mehr machen.
Also das ist ja dann das, was wir eigentlich dann schon, und dann wird dann auch wahrscheinlich die Weiterbildung eher garantiert, weil sich einfach Häuser zusammenschließen letztendlich. Genau. Und das ist ja dann auch das, was mir dann, das betrifft ja wahrscheinlich über ganz Deutschland ganz, ganz viele Städte, wo ähnliche Strukturen und Situationen sind. Also jetzt vielleicht nur so als Ausblick, weil wir auch schon langsam am Ende angekommen sind von dem Podcast. Wie geht's denn jetzt weiter? Was glaubst du, was wird denn jetzt passieren? Also man wird jetzt einfach mal sehen, was konkret beschlossen wird. Ja, dann wird man natürlich auch abwarten, wie sich die Fachgesellschaft, die DGVS, dazu positioniert. Und so wie ich die verstanden habe, man muss sich zusammenschließen. Oder man verliert. Kann man das so schlussfolgern?
Also grundsätzlich auf alle Fälle. Wir müssen uns zusammenschließen. Wir wissen, wir haben Überkapazitäten, wir haben zu viele freie Betten, wir sind zu viele Krankenhäuser, wir sind einfach zu teuer. Also das müssen wir machen, so wie wir das jetzt vielleicht irgendwie mit der Fusion machen. Andere Häuser machen dann ganz zu. Also wir werden uns da eben halt praktisch konzentrieren müssen. Das ist allgemein für die Gastroenterologie, müssen wir jetzt mal sehen. Es gibt ja die Leistungsgruppe komplexe Gastroenterologie. Ja. Da muss man jetzt mal schauen, wo landet die? Landet die eben halt praktisch bei den Vorhaltepauschalen mit in der allgemeinen inneren Medizin? Sind dann da die ERCPs dabei oder nicht? Kann man eben will vielleicht noch über die Fachgesellschaft eben halt in diese komplexe Gastroenterologie, wo ja nur drei Fachärzte gefordert sind, Endosonographie und Kooperationen, aber sonst nichts, vielleicht da die ERCP mit hineinnehmen? Oder sagen die, das ist eure eigene Sache, da die Qualität hochzuhalten, das müsst ihr selber machen? Dann ist die Fachgesellschaft gefordert, aber wir können uns ja dann an die GPA wenden und können denen eben halt den Vorschlag machen und sagen, wir wollen eben halt da eine Mindestmenge oder wir wollen eben halt irgendwelche Strukturvoraussetzungen. Aber das muss halt dann natürlich, so eine Mindestmenge muss schon begründet sein. Wir müssen uns vorher überlegen, haben wir noch genügend, die eben halt dann die Untersuchungen machen, wie weit ist die Anreisezeit, wie viele Häuser gibt's noch und wie ist die Ausbildung. Das ist mir ganz wichtig, dass die Ausbildung gewährleistet ist.
Dann nehme ich das doch mal so als Schluss, weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Thema. Und es ist ja immer noch, also obwohl jetzt diverse Beschlüsse kommen, es ist immer noch eine nicht vollständig geklärte Situation. Wir sind alle so ein bisschen wie die Maus vor der Schlange, ja, wir warten, bis sie irgendwie zupackt oder nicht zupackt. Sicherlich nur ein Thema, das uns weiter verfolgen wird. Aber ich sehe schon, du hast dich da wirklich mit der Materie beschäftigt, hast ja auch die entsprechenden Personen interviewt, hast dich da wirklich informiert. Ich glaube, wir bleiben da dran an dem Thema und gucken mal, was zum Ende des Jahres so denn weiter passiert ist. Bruno, herzlichen Dank nochmal, dass du mitgemacht hast. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke dir und vielen Dank fürs Interesse. Und ich denke, wir müssen da alle dranbleiben. Das ist unsere Fachgesellschaft. Also lasst uns engagieren und dafür was tun.
So machen wir es. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat Sie auch interessiert. Wäre vielleicht auch spannend, was Sie für eine Meinung dazu haben. Sie können uns gerne das mitteilen. Schreiben Sie einfach eine Mail an uns an endoskopiecampus.de. Und auch ansonsten, wenn Sie weitere Vorschläge haben zu brisanten Themen, die die Endoskopie betreffen, bitte zögern Sie nicht, diese uns und im weitesten Sinne dann auch mir mitzuteilen. Somit bin ich am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoskopie-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoskopie-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.